Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 45 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück in der Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer den Heiko. Servus.
Moinsen, Carsten. Schöne sonnige Grüße aus Burgau.
Ja, es wird wieder, gell? Der Frühling geht in den Sommer über. Ganz, ganz langsam, aber
ja, es wird. Höhen und Tiefen. Aber es wird. Ja. Fühlt sich ganz gut an.
Ja, Highlight heute, ich saß schon wieder beim Dönermann im Garten, habe meine Adresse angegeben und durfte in der Sonne Nahrung zu mir nehmen. Ein Schritt zurück in die Normalität. War sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm.
Dann sage ich einfach mal an der Stelle, Grüße gehen raus an den Istanbul-Imbiss in Eichstätt. Hm?
keine Werbung, das hast du jetzt gesagt, aber genau rein, so.
Einfach nur Nettigkeit.
Du bist so nett, du bist so gut, Heiko. Ja, und ihr da draußen, ihr merkt schon, Heiko und ich führen hier einen kleinen Monolog-Dialog. Das heißt, wir haben heute weder Lukas noch Marian noch Belkan in der Sendung. Und das hat einen kleinen Grund, weil wir nämlich heute einen Gadget-Schwerpunkt legen möchten, zu dem wir uns Besuch eingelegt haben. Heiko, magst du erzählen, worum es geht heute?
Ich würde mal sagen, den Schuh ziehe ich mir nicht an, oder doch?
Es geht ums Thema. Aber er wird dich aus den Latschen hauen.
Ja, ich hoffe doch. Ja. Es geht ums Thema Sneaker und Sneakerreinigung und alles, was so ein bisschen drumherum gehört. Es ist ja, die Brücke zum Gadget ist ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich.
Finde ich nicht. Sneaker sind ein nicht technisches Gadget, aber definitiv ein Gadget. Und als wir in der Vorbereitung für die Sendung heute waren, habe ich mir nämlich genau diese Frage gestellt. Wir haben Gadget immer automatisch mit IoT, Smart Home etc. gleichgesetzt. Ja. Stimmt aber gar nicht. Es gibt darüber hinaus noch so viele Gadget-Welten, die gar nicht zwangsläufig technisch sind. Und dazu gehört meiner Empfindung nach definitiv auch ein gescheiter, cooler Sneaker.
Ein schöner Sneaker geht immer. Und an der Stelle würde ich sagen, begrüßen wir einfach mal unseren Gast heute. Hallo Danilo, wie ist es in Hamburg?
Ja, moin an euch zwei in den Süden. Es ist bedeckt, leicht windig ist jetzt falsch für einen Hamburger.
Eine steife Brise.
Nee, noch nicht mal. Also die Blätter bewegen sich irgendwie ein bisschen doller als sonst, aber alles gut. 15 Grad oder so.
Das heißt, du hast es wahrscheinlich am liebsten, wenn draußen Matschpampe ist und alle Leute ihre Schuhe total verdrecken, sobald sie vor die Tür gehen.
Prinzipiell müsste ich sagen ja, aber das kann man tatsächlich nicht an Wetterlagen festmachen.
Also, aber jetzt Sekunde. Ja, wir sind gerade dabei einzusteigen.
Genau.
stell dich doch erstmal vor, bitte. Wer bist du und warum bist du hier?
Ja, ich meinen Namen kennt ihr, ich bin Danilo. Ich wohne und arbeite in Hamburg, bin 38 Jahre alt und putze seit 4 Jahren beruflich Sneaker, jetzt seit einem Jahr sogar hauptberuflich. Also ich reinige sie, ich restauriere sie, ich mache kleine Reparaturen.
Das hört sich besser an, als ich putze Schuhe, definitiv.
Das ist richtig, aber wenn man Leute kennenlernt, kommt man ja zwangsläufig immer auf das Thema, was arbeitest du? Und ich hau dann einfach mal raus, ich putze Schuhe und das Gesicht ist dann oft unbezahlbar.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, mit dem würdest du mich auch einfangen.
Was, das gibt's noch? Ist natürlich ein bisschen anders als der klassische Schuhputzer. Ich sitze dann irgendwo auf der Straße, sondern mache das in meiner Werkstatt. Die Leute können zu mir kommen, können das aber auch komplett einschicken. Also ich mache es nicht nur in Hamburg, sondern komplett deutschlandweit. Ich habe einen Partnershop in Hamburg, wo die Leute auch hingehen können und die Schuhe da abgeben können und ich hole sie ab. So habe ich das ein bisschen aufgeteilt.
Und jetzt ist noch mal einfach zum Verständnis. Ich habe jetzt mein paar, ich meine, zum Thema Sneaker selber kommen wir, glaube ich, gleich, aber wann trittst du in mein Leben, wenn ich feststelle, meine Lieblingsschuhe sind nicht mehr so schick, wie sie mal waren, wie ich sie gerne hätte. Und ich selber traue mich nicht mit Zahnpasta und Nitro-irgendwas-Säure an die Dinger ran.
Wann trete ich in dein Leben? Ist schon mal gut. Ich trete dann in dein Leben, wenn du überhaupt erstmal auf die Idee kommst, dass es jemanden gibt, der das für dich machen kann. Und du danach suchst. In irgendeiner Art und Weise. Also dann bei diversen
Suchen. Nachdem ich die ersten 3 Paar in der Waschmaschine versaut habe.
Genau. Und man irgendwann selber auf die Idee kommt, Moment, vielleicht kann das einer für mich machen, der das ein bisschen besser kann als ich. Und dann trete ich sehr höchstwahrscheinlich in dein Leben, weil es gibt zwar mittlerweile in Deutschland schon 1, 2, 3, 4 Leute. Ich war aber, glaube ich, einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der das kommerziell angeboten hat.
Und du bist auf jeden Fall Pionier.
Offiziell in Deutschland, ne? In den Staaten sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ja, und spätestens dann, wenn du Schuhe und Putzen bei Google eingibst, werde ich wahrscheinlich an 1., 2. oder 3. Stelle auftauchen.
Das führt mich zu meiner Frage, die ich noch stellen wollte, weil du gesagt hast, deutschlandweit. Das heißt, du hast einen klassischen Webshop als Annahmestelle oder wo ich mir dann einen Schuhputz-Coupon kriegen kann und dir dann die Schuhe zuschicke? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Das ist wie ein Webshop. Also ich verkaufe meine Dienstleistung quasi online wie ein Produkt. Du suchst dir deine Dienstleistung aus, du die haben möchtest. Wenn es ein bisschen was spezieller ist, musst du vorher nochmal Kontakt, oder macht es Sinn, wenn du vorher nochmal Kontakt aufnimmst. Aber für Standardsachen wie Schuhe putzen gibt es da 3 Produkte quasi. Die suchst du dir aus, was du haben möchtest. Kaufst das, bezahlst das ganz normal, als würdest du irgendwie einen Artikel kaufen mit diversen möglichen Zahlungsarten. Also wie ein ganz normaler Webshop. Bekommst eine Auftragsbestätigung und da steht dann drin, wo du die Schuhe hinschicken sollst.
Und okay, das war's. Inklusive Versandlabel oder wie funktioniert das dann, dass die Schuhe zu dir kommen?
Dafür muss der Kunde halt selber sorgen oder du musst dann dafür selber sorgen. Ich habe das mal eine Zeit lang angeboten als Zusatzding. Das ist aber schon dann irgendwie ein bisschen aufwendig. Und dann stellst du ein Versandlabel, schickst das an den Kunden. Wenn es nach 10 oder 11 Tagen nicht genutzt wird, storniert DHL das automatisch und dann verwartet der Kunde das und dann braucht er wieder ein neues und nee.
Ja, okay, verstehe.
Das war mir zu viel.
Verstehe.
Was du noch nicht gesagt hast, Danilo, ist, wenn ich jetzt Schuhe, Putzen, Sneaker nicht bei Google eingebe, wo finde ich dich? In diesem Internet.
In diesem Internet? Meine Webseite, stimmt. www.sneakercleaner.de.
Ganz einfach. In einem Wort.
Alles zusammen in einem Wort. Da findest du mich dann direkt, wenn du es direkt eingeben möchtest. Du findest mich bei Instagram. Da kann man sich auch so ein bisschen angucken, was ich so mache. Vorher, nachher Bilder von Restaurationen oder auch von
Reinigung. Was übrigens sehr, sehr impressive. Sorry, wenn ich kurz reingrätsche, aber das ist für mich immer, wenn ich deine Bilder sehe, egal auf Facebook oder Instagram, Vorher-Nachher-Effekt ist krass. Also das ist, kann ich nur empfehlen, euch allen da draußen, sich jetzt einfach mal anzuschauen, wie Schuhe vorher aussehen und was Danilo dann eben aus diesen meistens ja schon gut eingelaufenen, versifften Schuhen dann so alles machen kann. Das ist sehr, sehr befriedigend, sich das anzuschauen.
Ja, auf Insta findest du mich auch unter sneakercleaner.de. Das ist da meine Adresse und auf Facebook unter sneakercleaner Hamburg. Aber Insta und Facebook sind ja Schwestern quasi. Das heißt, der Content ist ähnlich.
Jo, ja, dann aber nicht jeder Facebook-User hat auch einen Instagram-Account.
Das ist korrekt und andersrum halt auch.
Und ich kann mir vorstellen, deine Zielgruppe ist auch, ja, Insta sind ja die Jüngeren eher und Facebook eher die Gesetzteren. Ich kann mir gut vorstellen, deine Zielgruppe findet sich in beiden.
Ja, meine Zielgruppe ist sehr, sehr breit gefächert tatsächlich. Also von 18 bis 45 ungefähr. Ich würde jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, ungefähr so 3/4 männlich. Also die ganze Sneaker-Szene insgesamt, also die Szene an sich, jetzt mal nicht der Otto-Normal-User, die Szene an sich ist ja auch selber sehr, sehr, sehr männerlastig. Was ich ein bisschen schade finde.
Ja, ist das so? Ich dachte, die Frauen hätten da auch ein
Ich rede jetzt
Art zu einem schönen Schuh.
Natürlich gibt's auch welche, ne? Aber ich rede jetzt richtig von der Szene. Also
okay, ja.
die auch auf eine Messe, auf diese Sneaker-Events und Messen gehen. Und wenn du da mal hingehst und dir das mal anguckst, dann ist das schon, fällt das schon sehr, sehr auf.
Ja. Wahrscheinlich sind wie die Männer
auf jeder auch Messe. Oh.
Ja, das kommt
wahrscheinlich dazu. Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Männer eher robuster sind im Umgang mit ihren Schuhen. Die Damen kaufen sich bestimmt auch tolle, tolle, geile Sneakers, nur die sind dann im Schrank und werden nur bei idealen Wetterbedingungen rausgeholt und vielleicht auch besser gepflegt als bei Jungs.
Nee.
So. Ja, räum mal auf mit Vorurteilen. Sehr geil.
Eher nicht so. Nee, gerade die Jungs, gerade die, die aus der, wie gesagt, ich nenne es jetzt mal Szene, die sich mit Turnschuhen, ich sag gerne Turnschuhe übrigens statt Sneaker, beschäftigen, die sind prinzipiell gesehen auch nicht unbedingt meine Zielgruppe, weil die meisten von denen das ja auch selber machen. Also die haben dann aber auch einen Schrank im Wohnzimmer, wo die drin stehen. Also so läuft das dann ab.
Ein Humidor für Sneaker, für Turnschuhe.
So oh, Carsten, ungefähr. Du hast mir meinen Wortwitz genommen.
Aber, Entschuldige.
ja, nice. Das ist höchstens. Das
tatsächlich mal empfinden. Es gibt ja dann doch Schuhe, die irgendwie nach alte Jordans zum Beispiel, die dann nach 20, 30 Jahren, auch wenn sie im Karton gelegen haben, dann irgendwie von selber auseinanderfallen.
Okay, einfach aufgrund der Umwelteinflüsse.
Ja gut, wenn er im Dunkeln im Karton...
Klebstoffe, oder?
Genau, die Weichmacher von den Klebstoffen gehen raus. Ne? Und vielleicht gibt's ja, kann man sich da ja mal so einen Humidor ausdenken, der das Ganze noch ein bisschen hinauszögert.
Du meinst den Schumidor?
Der Schumidor. Guck mal, das müsste gleich beim deutschen Markenregister anmelden. Das Wort, sofort.
Meinst du? Jetzt, wo wir es rausgeplärt haben,
aber ja, jetzt
muss ich mal mit einem Freund in Schreiner sprechen, ob der Lust hat, sowas zu machen. Okay, andere Story.
Ihr werdet nein. lachen, so wie es ausschaut, ist die Domain schon weg.
Schumidor.de?
Ja. Wow. Ist das ein deutscher? Ich bin da nicht so bewandert. Ist das ein deutscher Ausdruck? Also vielleicht kann man Schuh ja auch als englisches Wort Schuh schreiben.
Warte, ich schau. Schnack dir mal weiter. Ich recherchiere hier im Hintergrund.
Ja. Ja, Männer machen das gerne oft selber. Die breite Masse natürlich nicht. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Verhältnis Mann oder Frau zu ihren Schuhen hat. Und es kommt auch an Schuhen, ich bekomme auch alles. Ne? Also das ist vom, ich sag mal so 60, 70 Euro Hummelschuh, wo ich denke, boah, kauf dir doch sogar neu.
Hummelschuh, der Gemeine.
Ja, so ein ganz einfacher Schuh, den du halt in der Kette kaufen kannst. Und
so ein Adidas Shell.
Ja, irgendwie sowas.
Der Hartz-IV-Sneaker.
Bis halt zu Sammlerobjekten, die so 5.000 Euro kosten. Ist halt alles dabei, auch durch die Bank.
Wenn man und die geben das echt aus der Hand. Krass.
Ja, ja. Die schicken das ja auch.
Voll
die geben das auch so in die Post. Ich muss echt manchmal aufpassen, dass ich, wenn ich die Schuhe wieder zurückschicke, weil dann das ist ja meine Verantwortung, dass ich bei DHL eine Zusatzversicherung buche. Wenn da dreimal Gucci-Schuhe drin sind, dann sind das halt mal ganz schnell 1.500 Euro und DHL versichert nur bis 500.
Ja. Ja, better safe than sorry. Ja, macht natürlich Sinn. Ja. Gucci, ist Gucci ein beliebter Schuh so oder als Schuhmarke?
Echt? Viel, ja. Krass. Also es ist gar nicht so selten, dass ich tatsächlich Gucci, also ich habe jetzt gerade, habe ich glaube ich kein Gucci da, aber dafür ein zwei Valentinos. Also ich habe glaube ich 5 oder 6 Paare jetzt aktuell hier rumstehen von so Designer-Dingern. Also es ist gar nicht mal so selten, dass die Schuhe unter 200 Euro kosten, sag ich mal. Also im Schnitt, ja. Es fällt schon auf, dass da doch irgendwie das hochpreisigere Zeug kommt. Ja, aber
okay. Und wie sind die dann nur, also jetzt habe ich ein Verständnisproblem. Ich will ja immer die Menschen verstehen. Das ist ja meine große Gabe und mein Fluch gleichzeitig. Wenn ich jetzt 700 Euro Gucci-Paar, also wir reden hier von Sneakers, oder? Das sind dann keine,
High Heels.
Habe ich auch.
Ja, Machst du sowas auch?
Ja, ich mache auch, genau, wenn du deine Timberlands hast jetzt über den Winter getragen, die sind jetzt siffig, kannst du mir gerne schicken, mache ich die wieder frisch, dass du sie zum nächsten Winter wieder anständig anziehen kannst. Also das mache ich auch, gar kein Thema.
Good to know.
Ich habe sogar schon mal Fußmatten gemacht von einem Mercedes. Der Besitzer, kleine Anekdote dazu, der Besitzer ist durch heißen Asphalt gelaufen und hat mir erst seinen Schuh geschickt. Und nachdem ich das so gut entfernt bekommen habe, hat er mir direkt seine AMG-Fußmatte hinterhergeschickt.
Okay, ich erkenne Stereotypen.
Ja, was du fragen wolltest, Carsten, war, glaube ich, dass wie die Schuhe aussehen, wenn ich sie bekomme, oder?
Ja, genau. Ja. Weil ich, also Verständnisproblem, ich habe hier ein 700-Euro-Paar Schuhe. Da, ich würde so machen wie die Frau, die ich vorhin beschrieben habe. Ich würde die hegen und pflegen und wirklich nur bei bestem Sonnenschein und minimalem Staubaufkommen auf der Straße anziehen, wenn überhaupt. Oder abends zu irgendwelchen Events.
Ja, das ist ja, gerade Events sind ja dann, also ich bekomme viele, viele Schuhe, die irgendwie eine Nacht hinter sich haben.
Eine.
Eine bestimmte, eine besondere.
Mhm.
Und die dann irgendwie Partyschuhe sind. Die Schuhe sind meistens ganz normal getragen, oft nicht alt, also zwischen einem halben Jahr und einem Jahr maximal. Es sei denn, es sind halt Sammlerstücke. Und die sind ganz normal getragen und nie gepflegt worden einfach, ne? Also das ist, wenn ich mir ein Auto kaufe und das nicht wasche. So, dann stöße halt mal gegen die Bordsteinkante und dann ist das Leder ein bisschen abgestoßen und so weiter und so fort. Und das sind ganz normal getragene Schuhe. Meistens haben die gar nichts Besonderes, Großartiges, außer ich habe jetzt, mein Tätowierer kommt jetzt hier um die Ecke und sagt, oh, ich habe hier Tätowiertinte drauf. Das ist natürlich dann mal was anderes, aber nö, das sind ganz normale Standardverschmutzungen, die ihr beide jetzt gerade wahrscheinlich auch an den Füßen habt.
Ja, und ich habe ja in der Vergangenheit, stimmt, da fällt mir ein, wir kennen uns jetzt schon so lang und ich habe dir noch nie einen von meinen stinkigen Sneakers geschickt. Ja.
Stimmt, du wolltest.
Ja, immer. Crazy. Umgekehrt in der Vergangenheit, packst du in Kopfkissenbezug und schmeißt in die Waschmaschine und denkst dir, naja, vielleicht wäre es ja besser davon. Das Ergebnis war nicht immer so gut, würde ich sagen, ja.
Ja, ich habe am Anfang, muss ich dazu sagen, habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, zu sagen, dass ich Schuhe nicht in die Waschmaschine tue. Da bin ich mittlerweile ab von tatsächlich, weil es durchaus ein adäquates Mittel ist, wenn man den Schuh richtig vorher behandelt.
Das ist, glaube ich, das Geheimnis dabei, was viele Leute unterschätzen. Ne?
Ich habe das mal getestet mit einem ganz normalen, der klassische weiße Chucks Converse All-Star-Schuh.
Ja.
Hab den einfach unbehandelt mit einem, es gibt richtig so ein spezielles Sneakerwaschmittel in die Waschmaschine getan und es ist quasi nichts passiert. Also da muss man schon vorher, da hat man schon vorher eine halbe Stunde Arbeit oder dann und oder danach auch nochmal. Also da kann man es entweder direkt von Hand machen oder man muss halt wissen wie.
Okay. Aber das ist ja schön, dass nicht alles einfach mit Waschmaschine zu erledigen ist, weil sonst hättest du ja nicht deine Daseinsberechtigung.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich kann es auch ganz offen sagen, auch ich tue manche Schuhe in die Waschmaschine. Aber wie gesagt, die werden dann halt vorher vernünftig behandelt, weil das sonst auch nicht funktionieren würde. Okay. Und ich weiß auch, was ich wie, wann, wo in die Waschmaschine tun kann. Das ist ja auch immer so ein Punkt.
Ja,
da hast du schon. Ja, ich habe sehr häufig, also jetzt gerade habe ich auch, ich glaube, das ist ein Valentino oder so, der ist aus so Segeltuch. Der wurde auch in die Waschmaschine getan. Und das Segeltuch ist jetzt nicht mehr weiß, sondern das hat sich komplett, dadurch, dass das innen mit Leder ausgekleidet ist, hat sich das Leder schön verfärbt. Also von dem Leder hat das Segeltuch die Farbe gezogen und es hat sich komplett verfärbt jetzt, ne? Und so eine Schuhe landen dann halt bei mir wieder.
Einmal retten, bitte.
An der Stelle kann ich echt nur auf den Instagram-Account von Danilo nochmal verweisen. Schaut euch die Vorher-Nachher-Bilder an. Es ist stunning, wie man so schön sagt.
Ja. Jo. Sowas. Die ganze ist jetzt vollkommen übertrieben. Die Adidas ZX Tausender, also 8000er Serie hauptsächlich zum Beispiel, die haben sich mittlerweile so ein bisschen auf mich eingeschossen, wenn die dann ihre 20 Jahre alten Adidas zu mir bringen, die dann von mir restauriert werden. Die kriegst du ja nicht mehr zu kaufen. Das ist eine ganz eingeschworene Gemeinschaft. Und sowas mache ich zum Beispiel dann auch.
Okay. Die Adidas ZX Community. Ich
gucke sie mir Tausender, gerade an. Ne? Nicht der 800er, das ist nicht wie beim Terminator. Ne?
Nee, das sind die Tausender rein. Ne? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 8000 ist so das bekannteste.
So ein bisschen. 57 gibt's gerade im Angebot für 75 Euro.
Die meine ich nicht.
Die kannst du in die Waschmaschine stecken.
Adidas ZX3.
Würde ich jetzt nicht mit
1000. Aha, ah, ja, habe ich schon mal gesehen.
1000 zum Beispiel. Ne? Gibt's so einen blauen, den Aqua.
Finde ich es aber gar nicht so. Aber das liegt natürlich im Schönheitsempfinden eines jeden selber.
Immer. Die wenigsten Schuhe, die ich bekomme, würde ich sagen, oh, hätte ich gern.
Ja, jetzt bist du ja schon ziemlich sattelfest, glaube ich, was einfach die Erkennen von Modellen und Wertigkeit von diversen Modellen angeht. Bist du denn auch selbst tief drin oder bist du einer von den Jungs, die sich vor einen Foothook erstellen, weil sie wissen, dass da morgen ein, keine Ahnung, Sonderedition von irgendwas rauskommt? Machst du sowas?
Ja, also nein, ich habe es einmal gemacht bis jetzt und das war noch nicht mal für mich selber, sondern für einen Kunden von mir aus München. Der hat wollte einen Schuh haben, den es zuerst nur in Hamburg gab. Und dann bin ich zum Sneakerladen hier zum Glory Hole gegangen. Das war eine
Collaboration. Wie heißt der?
Da heißt es Glory.
Ernsthaft?
Ja. Und das war eine Collaboration von Kangaroos mit Glory Hole und der Schuh hatte das Thema Ritze. Falls euch die Kneipe mal
macht Sinn. Die Geschichte wird rund, ja.
Der war ziemlich geil. Der hatte so eine durchsichtige
Suche. Der geht ins Glory Hole mit der Ritze und war ziemlich geil. Okay. Und der hat nochmal eine ab 16 Warnung gerade.
Und der hat unter der Sohle hat er auf der einen Seite einen 500-Euro-Schein gehabt, also so eingearbeitet, und auf der anderen Seite war ein bisschen Kleingeld und eine zerrissene Kondompackung. Ziemlich cooles Thema. Nice. Und für den habe ich nice. Bin ich dann halt auch echt morgens hin und habe mich angestellt.
Okay. Was hat der gekostet?
Kangaroos produziert ja in Deutschland. Die haben auch immer relativ.
Okay, das ist auch vollkommen neu für mich.
Ja, die produzieren in der Manufaktur Hummel. Oder Hummel und Hummel heißen die, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die produzieren halt in Deutschland mega hochwertige Schuhe, zum großen Teil oft limitiert. Und da musst du halt so 250 musst du in der Regel rechnen.
Okay, aber für so ein exklusives Modell steigt dann ja bestimmt auch ein bisschen
geht Geld, ja. Wenn die. Ja, natürlich steigt der ganz gut. Man muss aber dazu sagen auch, dass die gerade bei Kangaroos, dass die Community da relativ überschaubar ist.
Okay.
Also es gibt schon Eingefleischte, aber also wenn ich jetzt mir, also ich nicht, aber wenn ihr jetzt euch vielleicht einen Schuh kaufen wollt, dann denkt ihr wahrscheinlich auch nicht zuerst an Kangaroos.
Definitiv nein.
Den Namen im Zusammenhang mit Schuhen extrem lang nicht gehört,
muss ich euch sagen. Roos, ja, eine Zeit lang hatten die.
Ja.
Okay, das heißt also, du hast noch Zusatzleistungen auch auf Anfrage.
Ja.
Du machst nicht nur sauber und restaurierst nicht nur, sondern...
Das war ein Stammkunde von mir, das war so ein Freundschaftsding. Ne? Also klar habe ich natürlich auch was davon gehabt, also Trinkgeld für ein paar Bier war auf jeden Fall noch mit drin. Aber ich bin jetzt nicht buchbar für sowas. Ich meine, das ist ja, wenn man so einen Schuh haben will, um ihn nicht direkt wieder zu verkaufen, dann nimmt man das ja auch gerne auf sich.
Ja, aber ist es denn, also so wie ich dich jetzt höre, wenn du die richtigen Modelle erwischst, dann ist es schon ein Investitionsmodell.
Ja, da gibt's ja aktuell auch diverse Dokus drüber.
Ja.
Stimmt, ja. Jetzt die letzte zum Beispiel, genau. Nee, ist es für mich nicht. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt hingeht und sagt, ich hätte gern jetzt, würde mir jetzt den Schuh kaufen, nur um ihn wieder zu verkaufen. Also wenn ich einen Schuh gut finde und mir den kaufe und mir dann auch noch die Arbeit mache, da vielleicht mich irgendwie anzustellen oder irgendwie morgens um 9 an irgendwelchen Gewinnspielen teilzunehmen, damit ich gewinne, dass ich den kaufen darf, dann will ich den auch anziehen. Also ich
habe noch mit an Flexen gehen. Neudeutsch.
Genau. Der muss auf die. Ja, aber da bist du wie immer nicht repräsentativ, denke ich mal. Also ich habe es jetzt auch wirklich aus der ganz Investitionsecke überlegt. Also es würde Sinn machen.
Ganz kleines Beispiel. Vor 2 Tagen ist eine Kollaboration von Nike, das ist der Nike Dunk Low, also so ein flacher Basketballschuh quasi, mit Ben & Jerry's rausgekommen. Super farbig, ziemlich geiles Teil. Ich feiere den wirklich, wirklich gerne. Also ich finde den richtig gut. Und ich habe mich auch in der Nike-App tatsächlich auf dieses Raffle beworben. Wurde natürlich nicht gezogen. Und der Schuh hat 100 € hätte 100 € gekostet. Und der wird jetzt aktuell für 2.000 € halt verhökert auf dem Drittmarkt, ne? Also das ist dann so, die Leute bekommen die E-Mail-Nachricht. Ja, du hast gewonnen, den Schuh zu kaufen. Du musst halt vorher schon deine Daten angeben, dass die Kohle ziehen die dir dann direkt ab. Und dann haben die den Schuh noch nicht mal an der Hand. Der ist aber schon bei eBay Kleinanzeigen drin. Finde ich halt scheiße.
Ja.
Und das ist ja
Marktwirtschaft.
2.000 € von 100 € auf 2.000 ist ja dann auch mal.
Und die werden aber auch gezahlt, die 2.000 €.
Offensichtlich, es funktioniert ja. Es gibt ja richtig Resell-Märkte sowohl in USA als auch in Deutschland oder in UK, wo du dann halt solche Schuhe zum Beispiel hinschickst, die zertifizieren das, dass das ein echtes Modell ist und verkaufen dann für dich.
Oh, es gibt ja genug Erfolgsstories von Gestalten aus der Generation Z ist es dann, glaube ich, ne, die da Kopf an hatten schon in der Vergangenheit und sich eben diese Schuhe beschafft haben, sei es mit früh anstellen oder losen und damit richtig Geld gemacht haben.
Ja, ist halt aber auch mein Glücksspiel, ne? Ich muss ja sagen, ich kauf nur Schuhe, die mir gefallen und auch oft im Sale. Also jetzt hier so ein Kangaroos-Schuh für 250 €. Ist ehrlich gesagt nichts für mich. Die Kohle muss man halt auch erstmal haben, regelmäßig. Das macht man ja nicht nur einmal im Jahr dann, wenn man so dort ist. Also mein teuerster Schuh zum Beispiel hat 250 € gekostet, tatsächlich auch im Resell. Da war dann aber auch ein T-Shirt dabei und das war halt auch echt eine einmalige Nummer und den gebe ich auch nie wieder her. Den trage ich auch.
Ja, nice.
Was ist das für einer?
Das ist der Nike Air Max 1 Animal 2.0.
Der ist, jetzt, wo du sagst. Ja.
Der ist, wie der Name schon sagt, Animal. Der hat natürlich Kunstfell, Pony, die Kuh, glaube ich, Tiger. Also der ist so ein Fell.
Ach du Scheiße, ich hab den mir gerade... Hui, schick.
Ich war auch mal auf Hochzeiten mit dem Anzug an.
Warum fällt mir jetzt gerade Thomas Gottschalk ein?
Stimmt. Wenn so weit mit Corona hier, habe ich vielleicht dann auch so eine Haare wie Thomas Gottschalk. Aber nein, man darf ja schon wieder gehen. Ich habe morgen meinen Termin endlich. So langsam wird es auch lästig, mich juckt es in den Ohren. Weil die Haare die Ohren reinkitzeln. Ganz schlimm.
Talking about hair. Ich bin immer noch begeistert von dem Nike Air Max 1 Animal. Ja. Er hat wirklich so eine Gepardenstruktur und
das ist halt, echt ist jetzt falsch, aber das ist halt Kunstfell. Also es ist nicht nur aufgedruckt, sondern es fühlt sich auch so an.
Mhm. Ja, du, also das hat man auch wirklich jetzt kein Everyday. Nein. Teil, was ich zum Basketball spielen und Court anziehe.
Gar keine Frage.
Das ist dann schon wieder ein modisches Accessoire.
Ja, den ziehe ich auch nur an, wenn es trocken ist, die Sonne scheint und ich entweder in geschlossenen Räumen bin oder auf befestigten Wiegen. Ne? Also darf jetzt auch nicht einmal hier in Hamburg um die Alster mit den Sandschotterwiegen, da ziehe ich den auf keinen Fall an.
Okay. Ja, aber vielleicht das an der Stelle mal so, der Sneaker als Status Objekt grundsätzlich. Aus dem, was du siehst oder aus deiner Erfahrungsschatulle, schwierig, wie formuliere ich die Frage? Mehr Commodity oder mehr wirklich Lifestyle, Status Quo Accessoire?
Hauptsächlich Lifestyle-Geschichte, ne? Also ich mag Schuhe einfach sehr gerne, also ich finde auch, also jetzt war auch unabhängig von Sneakern, finde ich das auch schön, wenn Menschen anständige Schuhe tragen. Da gibt es ja auch so ein Sprichwort irgendwie, man erkennt irgendwie Menschen an ihren Schuhen oder so.
Ja, ja, schau erst auf die Schuhe und dann, ja, ja.
Genau, irgendwie sowas. Und das stimmt, finde ich, stimmt halt tatsächlich. Ich finde es halt schade, dass viele, ich meine, das sind deine Füße, ja. Du läufst damit den ganzen Tag rum. Und deswegen finde ich schade, dass viele halt Schuhe tragen, die ihnen entweder nicht passen oder irgendwie schiefgetreten sind, ausgelatscht sind. Und wenn du den Schuh nicht pflegst, dann hält er deinen Fuß halt. Der hält er die Form ja auch nicht mehr. Und
ja,
nichts Gutes.
Ja, also ich habe das bei Sportschuhen festgestellt, aber da kommen wir auch wieder vom Thema ein bisschen ab. Aber wie schnell die tatsächlich ihre Wirkkraft verlieren. Also gerade am Laufband ist es mir damals aufgefallen, hatte ich ein ganz tolles Paar Laufschuhe, habe die bestimmt auch anderthalb Jahre getragen, immer wieder regelmäßig auf Cardio. Und irgendwann habe ich mir dann neue geholt, wahrscheinlich sogar günstigere, und hatte aber ein Gefühl wie auf Wolken, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie die Elastizität und die Dämpfungsfunktion über die Jahre einfach verschwunden ist.
Ja, anderthalb Jahre ist aber für so einen Schuh ein langer Zeitraum, muss ich sagen. Ich meine, du
hast ja, aber einmal die Woche getragen höchstens, maximal zweimal. Also wirklich nur im Studio, nur auf dem Laufband für die 2 Stunden Workout.
Naja, aber es ist halt auch eine krasse Belastung. Meistens bestehen diese Sohlen ja aus EVA-Schäumen. Und wenn du halt
EVA-Schäumen.
Oh. Halt
ja.
Ne? Mit irgendwie was
ist. Ja, ja, du, der sah Pfennig-Gurt aus nach wie vor, fast wie neu, aber erst durch den Umstieg auf das neue Paar Schuhe habe ich gemerkt, wie viel Dämpfung einfach da verlustig gegangen ist über die Zeit. Und der super Behandler, da hat sich nichts gefehlt. Aber halt einfach die natürliche Funktion ist ja verschwunden.
Ja.
Das ist ein schleichender Prozess, das kriegst du auch nicht mit.
Das stimmt. Das kriegt man, genau, das kriegst du, ja, man merkt es irgendwann, wenn es hart wird oder wenn man mal auf die Seite guckt des Schuhs, wenn die, man nennt die Sohle, den sichtbaren Teil der Sohle nennt man halt Midsole oder Mittelsohle, wenn da dann so Falten reinkommen.
Dann, mhm. Ja. Aber da kannst du auch nichts mehr machen, oder?
Da kann man was machen, ja, das kann ich rausmachen, also das kann man so glatt ziehen, das ist aber mehr so kosmetisch.
Ja, ja, aber du kriegst die nicht mehr flauschig. Du kriegst die Dämpfung nicht mehr rein in den Schuh.
Aber vielleicht kriegst du einen fest
statt flauschig. Den Schuh dann das nächste Mal, ja, spätestens wenn du den Schuh dann das nächste oder allerspätestens übernächste Mal auf dem Laufband wieder anhast, ist das wieder drin. Also das ist jetzt, wenn du sagst...
Ja, das ist einfach Material.
Dann hätte ich das gern, dass das wieder fresh ist, dann stelle ich ihn ins Regal. Dann kann man das machen, aber ansonsten macht das jetzt nicht so viel Sinn.
Oh, nee, wahrscheinlich.
Ganz bisschen ab vom Thema, aber vielleicht doch auch nicht. Ihr habt mitbekommen, dass Runners Point in Deutschland alle Filialen zumacht?
Ja. Jupp.
Wie ist eure Meinung dazu?
Ich war da nie. Ist mir wurscht.
Ich war da auch nie. Runners Point ist ja Tochter von Footlocker.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube... Ich will jetzt natürlich jetzt auch nichts Falsches sagen und irgendwie Quatsch erzählen, aber es hat für mich so ein bisschen Geschmäckle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Runners Point so eine Bombe war, ehrlich gesagt. Und es hat für mich so ein Geschmäckle, wir nutzen Corona mal, um jetzt hier das dicht zu machen.
Hey, dieser so, Gedanke hat sich mir auch ein bisschen
aufgefallen. So fühlt sich das für mich so ein bisschen an, ob es so ist.
Gelegenheit macht Diebe. Ja?
Genau, kann natürlich keiner von uns beurteilen.
Nein, just guessing und persönliche Geschichte. Ich kann aus persönlicher Erfahrung aber auch nur sagen, ich bin die 2 Male, wo ich mir in den letzten Jahren Laufschuhe gekauft habe, bei Runners Point sehr gut beraten worden.
Ja.
Auf Analyse und so weiter. Das war alles okay.
Okay. Ja.
Ist die Frage, wenn Runners Point als ich sag mal Kompetenzzentrum für Laufschuhe und Sportschuhe wegfällt, sind wir dann unterversorgt in unseren Innenstädten? Was kompetente Schuhberatung angeht? Oder decken das die Sportcups dieser Welt?
Sportcups, ist das sowas
oder,
wie Sportcheck oder was?
Ja, oder Sportchecks dieser Welt, whatever.
Ja. Also hier in Hamburg gibt's ja, ich wohne ja hier an der Grenze zu Winterhude in Barmbek Süd und da gibt's hier einen Laden,
der heißt... Namen.
Was denn? Winterhude. Das ist,
Winterhude.
Könnte ich auch gleich mal kurz erzählen, wo das herkommt. Auf jeden Fall gibt es hier einen Laden, der heißt Trionic. Und die machen halt so Triathlon-Kram. Mhm. Und da kannst du halt auch dich komplett richtig beraten lassen. Ich glaube, die sind richtig gut. Ich bin kein Sportler. Ich sehe das nur immer von außen. Die machen halt auch so Kurse tatsächlich. Da sitzen sie alle da auf ihren Rädern und stehen im Kreis und machen das Spinning. Und das ist eigentlich nur ein Geschäft. Also es ist jetzt kein Sportzentrum oder so. Und dann gibt es in Hamburg auch noch Lunge-Laufläden. Ich glaube, hier in Hamburg sind wir nicht unterversorgt.
Okay. Ja, war nur so ein Gedanke dazu.
Ja, ich glaube, das hat wirklich einen Unterschied, ob du den Sportaspekt mit reinnimmst oder ob du einfach nur Everyday Sneaker, also ganz also ehrlich, ich habe meine letzten Sneaker und ich bin ein großer Freund von diesen, also ich zwinge mich immer andere anzuziehen, aber die habe ich mir tatsächlich einfach aus dem Regal dann geholt, weil sie mir gerade gefallen haben. Da ja. bin ich im Normalfall ohne größere Ambitionen rein, sondern hier meine Größe, dann weiß man ja, ob einem Nikes besser passen oder Adidaser. Ja, und dann eben nach Farbe und Regal. Also jetzt hier nicht Hardcore Outdoor, sondern einfach hier latschen, sneaken und dann einmal alle 2 Jahre ein neues Paar Laufschuhe und das war's.
Ja.
Aber da bin ich halt sehr, sehr pragmatisch im Ansatz. Ich glaube, auch bestimmt auch nicht repräsentativ dadurch.
Garantiert nicht. Aber wer sich mit Sneakern ein bisschen und auch Laufschuhe direkt ein bisschen beschäftigen will. Das ist ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, auch mehr Lifestyle mittlerweile. Der kann sich auch an einen Kollegen aus Mainz übrigens wenden. Das ist
oh, bei Hometown.
Wie ein Flanellhemd quasi, Flanellblock. Und der Kollege Chris hat sich, macht natürlich auch ein normales Sneakerblock, aber läuft halt selber und hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, moderne Sneaker auf ihre tatsächlichen Lauffähigkeiten zu testen.
Okay.
Das ist ganz cool.
Ich sag nochmal den Link.
Der heißt auf Facebook Flanellblock. Wie das Flanellhemd und dann Block direkt danach.
Okay. Der Flanellblock, soll ich das jetzt hier recherchieren? Nein, machen wir nicht.
Aber wir verlinken es natürlich für euch in den Shownotes.
Wow.
Ja. Ja. Vielleicht, ich frage für einen Freund, ja, was mache ich denn gegen Stinkebauken-Sneaker, die ich ein bisschen zu lange angehabt habe, weil ich sie so mag?
Ja. Heiko, warte mal, vielleicht können wir das noch nach hinten schieben, weil ich glaube, wir wollten so gegen Ende der Sendung an Tipps und Tricks ran.
Ah, okay, dann schreibe ich dem Freund kurz, dass es später beantwortet wird.
Ja, genau, dass er sich noch kurz gedulden möchte. Weil was mich, bevor wir vielleicht dahin kommen, noch echt interessieren würde, ist, Danilo, wie kommt man auf die Idee, Schuhputzer zu werden? Erzähl einfach mal,
ich bin verwirrt. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, glaube ich, dass ich einer, wenn ich der Erste war in Deutschland, also ich sage jetzt mal, ich war einer der Ersten, die das
kommen. Ich würde sagen, du warst der Erste und Beste und Erfahrenste.
gut, das.
Aber trotzdem ist er gerade umso erstaunlicher als Pionier. Ja, wo kam die Vision her? Wo kam die Idee her?
Witzig ist, man muss dazu sagen, es gab es in den Staaten schon, gibt es das schon seit längerem, gibt es auch eine ganz bekannte Firma, Jason Mark heißt der Typ, der macht das halt schon relativ lange, sitzt in L.A. und den kannte ich vorher gar nicht, weil mich alle fragen, ach hier, hast du das aus den Staaten von Jason Mark angeguckt? Und ich so, nee, da bin ich erst hinterher drauf gestoßen, als ich meine Idee quasi schon fertig hatte. Ich war selber zu faul und es gab keinen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so ja gut, denn wenn es keinen gibt, dann mache ich das halt jetzt oder probiere das mal aus. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Habe ich mir eine Webseite bauen lassen, habe mich ein bisschen mit Werbung und Marketing beschäftigt. Ein bisschen ist gut, das ist tatsächlich sehr aufwendig, wenn man absolute Laie ist. Ja, und jetzt mache ich das seit 4 Jahren. Ne? Entwickle mich stetig weiter tatsächlich, ne? Wie ich schon auch vorhin gesagt habe. Früher war die Waschmaschine tabu, mittlerweile sind wir keine besten Freunde, aber wir können neben.
Das ist halt eine Lernkurve, aber stelle ich mir das richtig vor, du hockst da gelangweilt in Hamburg, hast dreckige Schuhe und sagst so, warum nicht putzen? Oder vielleicht sollte ich dieses Putzen einfach weglassen und wir reden von restaurieren oder aufbearbeiten. Aufbereiten. Danke.
Super. Das werde ich mit übernehmen, das Wort.
Aufbereiten ist stark.
Ja. Ja, wie gesagt, es gab keinen, ich war selber zu faul. Ich habe dann ein bisschen rumgegoogelt, habe echt festgestellt, okay, es gibt hier keinen, warum macht das keiner? Gibt es da einen Grund? Damals war das auch noch nicht so stark. Jetzt muss man dazu sagen, jede Seite, die auch nur annähernd mit Sneakern oder Turnschuhen zu tun hat, hat mittlerweile echt irgendwie so ein kleines Putz-Tutorial, also ganz rudimentär.
Ja, das gehört zum Service oder zum Blog dazu, glaube ich. Ja.
Das gab es damals gar nicht so doll.
Also jeder, der Lederarmbänder verkauft, hat einen Lederpflegepassus. Also ja.
Irgendwie so, ja, aber das war halt gar nicht so ausgeprägt. Das kommt jetzt erst, also jetzt, wenn du halt Schuhe, weiße Sneaker putzen eingibst bei Google, dann steht, glaube ich, die bunte ganz oben mit irgendwelchen Hausfrauentricks.
Ja, warum nicht?
Wieso hat der Mutti das gemacht? Fragt man
ihn auch. Mittlerweile jeder. Ist nicht ganz so die, ist nicht ganz so einfach, wie das da oft dargestellt wird, aber gibt's halt sehr viel.
Ja. Wenn ich mir und dann hast du
Vielfältigkeit, wenn ich mir die Vielfältigkeit der Sneakerwelt so angucken, wie viele Modelle, wie viel Obermaterialien es da gibt, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Hast du das im Gefühl oder weißt du genau, das wird jeder von dem Schuh muss ich so behandeln? Und wenn ein neuer Schuh rauskommt, der hat, dann gehst du erstmal nach diesem Schema ran, oder? Kann ich mir das vorstellen?
Es gibt schon ein Schema F, mit dem ich halt, also ich eskaliere immer von unten nach oben. Also immer das erstmal das Schonendste fürs Material. Und wenn der Schuh dann nicht sauber geht oder der Fleck nicht weggeht, dann eskaliere ich weiter nach oben, bis man am Schluss dann mal gucken muss, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, irgendwie Chemie einzusetzen. Das mache ich aber ganz, ganz selten. Das geht alles okay. Immer so. Recht gut. Und natürlich hat man mittlerweile so seine ein, zwei Pappenheimer, die man kennt, wo man weiß, alles klar, hier darf ich jetzt nicht irgendwie mit Feuchtigkeit bei, weil das sofort abfärbt und den Schuh versaut, weil das ins andere Material zieht.
Da gibt's auch schon mal so richtig verkackt bei sowas?
Einmal, ja. Einmal in 4 Jahren. Der Kunde war verständlicherweise auch nicht happy. Ich behaupte immer noch, dass es ein Materialfehler war. Weil das war ein Adidas und der war hinten an der Fersenkappe, hatte der so ein Stück blaues Leder. Und da bin ich einfach nur mit einem feuchten Lappen drüber gegangen. Also ich bin mit der feuchten Zahnbürste drüber gegangen, aber das ist auch passiert, wenn man einfach nur mit einem feuchten Lappen drüber gegangen ist. Und der hat sofort gefärbt. Und das ist so krass, rechts und links daneben war halt dieses Mesh-Material mit ausgepolstert mit Schaumstoff. Und das ist so krass von hinten in den Schuh nach vorne gezogen. Das war, als wenn du ein Blatt mit Wasserfarben hast, also deine Tochter malt irgendwie mit Wasserfarben auf dem Blatt Papier und du schüttest da einfach Wasser drauf und wie das dann verläuft. So sah das dann auch aus und das kriegst du halt kaum weg.
Okay. Ja,
war jetzt zum Glück keiner von den Gucci's. 100-Euro-Schuh. Mhm. Aber der war auch relativ frisch gerade rausgekommen und der Kunde war berechtigterweise halt nicht so happy. Er hat jetzt auch nicht groß Action gemacht, aber ich musste es ihm natürlich beichten.
Bist du versichert gegen solche Kunstfehler eigentlich?
Nee. Also wenn ich mal in die Luxuslage komme und das hier richtig brennt, dann werde ich es machen, aber aktuell ist es noch, ne, wie ich eben gesagt habe, das war ist jetzt in den letzten 4 Jahren einmal gewesen. Okay. Und eine betriebshaftliche Versicherung kostet mich, glaube ich, 70 Euro im Monat. So, und wenn dann sowas mal passiert, alle paar Jahre einmal, ja, dann
muss ich einen neuen Schuh kaufen. Ja, ja, ich meine, beim relativ neuen Modell kannst du im Zweifel nachkaufen. Mit so einem Sammlerstück, da wird es dann schon schwierig.
Ja, aber da kriegst du dann auch mit der Versicherung, hast du die gleiche Diskussion.
Mhm.
Die Versicherung gibt dir ja auch nicht irgendwie, wenn der Schuh mal 100 Euro gekostet hat und jetzt irgendwie bei den
Portalen. Oh, der Zeitwert ist dann ziemlich schräg, glaube ich, ja.
Genau, also das macht die Versicherung ja auch nicht.
Ja.
Also da kriegt der Kunde von mir wahrscheinlich noch mehr als die Versicherung, als von der Versicherung. Weil ich ja weiß, okay, Zeitwert hier, emotionale Bindung und so weiter und so fort.
Crazy, crazy. Und dann, hast du, also... das hat dann wahrscheinlich angefangen mit jede Woche mal ein oder zwei Paar und ist dann immer mehr geworden.
Das war ziemlich verrückt. Ich habe die Webseite online gestellt, es war am 1. April 2016. Und wann bin ich live? War gelogen. Meine Gewerbeanmeldung ist vom 1. April 2016. Ich bin online gegangen und hatte tatsächlich 3 Stunden später schon eine Bestellung. Und die nächsten paar Tage dann auch direkt irgendwie nochmal 1, 2 weitere. Das hat sofort geknallt, ist jetzt falsch, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet.
Sofort gezogen.
Ich hätte erwartet, dass ich irgendwie noch 2, 3 Monate warten muss. Und
ja.
Das war aber nicht der Fall. Es kam direkt irgendwie Bestellung. Und dann war das halt so in den letzten 4 Jahren, oder ist es natürlich immer noch so eine Lernkurve, gerade auch was Marketing angeht, ne, wie das Thema, wie bringt man eine Dienstleistung an den Mann, die keiner kennt und die man potenziell auch nicht online sucht.
Ja, das ist das Dilemma jedes Startups, nicht? Du hast sehr, sehr häufig die technologisch affinen Leute, die ein tolles Produkt haben, und dann musst du aber den Leuten erstmal klar machen, dass sie es haben wollen.
Ja.
Und dass es überhaupt eine Lösung gibt dafür.
Ja, aber es liegt ja nahe. Ich meine, jeder bringt ja Klamotten, also was heißt jeder? Jeder von uns hat schon mal Sachen in die Reinigung gebracht.
Und weil man das gelernt hat. Die Reinigung gab es immer schon, aber jetzt hier Spezialisten aufzusuchen, die sich ganz konkret um meine Schuhe kümmern, ja, ist halt noch nicht so weltweit durchdrungen.
Dass sie in der Reinigung halt dann auf Granit gestoßen sind, auch schon nachgefragt haben, aber die machen das nicht.
Weil die können ja, die haben ja auch überwiegend nur Chemie und ihre Maschinen und was die nicht können, da Handarbeit.
Ja, eben.
Das brauchst du da nicht groß zu erwarten.
Das ist ja zu 99% Handarbeit, was ich mache.
Ja, klar. Ja.
Wenn du dein erstes Paar Guccis oder was auch immer in der Waschmaschine versaut hast,
ja,
denkst du gleich drüber nach und guckst mal, gibt's da jemand, der das besser kann?
Gibt's da jemand, der vor allen Dingen dann, wenn das dann soweit ist, gibt's da jemanden, der die wieder komplett neu anmalen kann? Das mache ich ja auch.
Das ist ein gutes Stichwort, denn irgendwann war dir ja das Schuheputzen nicht mehr genug, wenn ich so richtig mitbekommen habe.
Das ist eins zum anderen gekommen. Es hat sich halt dynamisch entwickelt. Und irgendwann, also jetzt um mal gerade auf die ganze Adidas, also hier in Hamburg, ein Freund von mir, der auch bei uns im Sneaker-Stammtisch botten und buddeln ist, der Ingo, ist ein riesen Adidas-Sammler und ein super guter Mensch. Den habe ich irgendwann mal kennengelernt und so bin ich so ein bisschen an diese Adidas-Leute rangekommen und der hat mir ein bisschen was gezeigt. Der baut Schuhe auch selber, Hybridschuhe. Also aus Adidas-Modellen mischt er die und baut die selber zusammen, aber nur für sich selber. Und der hat mir ein bisschen was gezeigt und dann kam einer, der hat sich einen Schuh gekauft und wollte den, hat irgendwie was über mich gehört, von Ingo, glaube ich, und hat mir diesen Schuh gegeben und war so happy, dass der jetzt halt richtig Werbung in diesen ganzen Social-Media-Gruppen von diesen Adidas-Leuten für mich macht, dass fast täglich eigentlich jemand anruft oder mir schreibt, na hier, ich habe hier ZX8000 so und so, da geht die Sohle ab, kannst du da was machen?
Okay.
Dann mache ich das natürlich sehr, sehr manuell alles. Also ich habe jetzt keine Presse vom Schuhmacher hier irgendwie im rumstehen, sondern das ist alles sehr manuelle Handarbeit, aber dennoch haltbar. Also ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehabt, dass da irgendwas auseinandergefallen wäre wieder oder irgendwie Farbe abgegangen wäre. Es dauert
halt. Und die Materialien besorgst du dir dann halt nach Auftrag, denke ich mal. Das wird wahrscheinlich angefangen haben mit dem, was die meisten von uns im Haushalt an Reinigungsmitteln haben und ist über die Jahre immer spezieller geworden, vermute ich jetzt mal.
Ja, zum Teil. Ich verwende, was die Reinigung angeht, verwende ich einen handelsüblichen Sneaker-Reiniger, den es für jeden anderen auch gibt. Ich arbeite da mit einer Firma zusammen. Die stellen mir auch ein bisschen was zur Verfügung. Weil man die speziellen Sneaker-Reiniger eigentlich immer für fast alle Materialien nehmen kann. Da musst du dir keine großen Gedanken machen. Ja, kostet es Geld und vielleicht kommst du mit Omas Backpulver, Wassermischung prinzipiell billiger bei weg. Aber gerade bei solchen Hausmitteln, es kommt immer die Dosis macht Gift, ne? Und wenn du halt keine Ahnung hast, wie viel du da jetzt wohin reinmischt und an welches Material du damit darfst, dann ist es halt schwierig. So, deswegen benutze ich halt immer, also du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie anfangen, Gallseife in Wasser aufzulösen, um das als Waschmittel zu verwenden.
Nee.
Nee.
Oder irgendwie sowas, irgendwie selbst was zusammenmischen, um dein Auto damit zu waschen. Von daher empfehle ich immer, sich tatsächlich dann irgendwie einen Sneaker-Reiniger zu kaufen, auch wenn es vielleicht 1-2 Euro mehr kostet. Aber prinzipiell kannst du weniger kaputt machen, als wenn du dir selber was ausdenkst.
Ja, und wenn es dann an kaputte Sohlen oder so kommt, die Klebstoffe?
Klebstoffe, ich habe...
Dann wirst du auch kein Patex Superpower nehmen. Also
den Klebstoff, den ich habe, den kannst du auch so zivil nicht kaufen. Uhu ist auch ein Thema. Ich bekomme oft Schuhe, die tatsächlich mit Sekundenkleber bearbeitet werden. Und falls jemand schon mal Sekundenkleber verwendet hat, der härtet komplett aus und ist dann brüchig wie Plastik. So, und das ist an dem Schuh totaler
Bullshit.
Das bewegt sich ja, das Material. Ne? Also.
Ja, muss elastisch bleiben, ist klar.
Genau. Und ich verwende einen Kleber, der halt extra für Schuhe gemacht ist, den du auch so nicht kaufen kannst als Privatkunde, den kannst du nur als Geschäftskunde kaufen. Und in dieser Fabrik war ich selber auch schon mal. Also ich habe da auch schon mal einen Workshop gemacht, durch Ingo auch organisiert tatsächlich, bei dieser Firma und haben mir angeguckt, wie das hergestellt wird, wie das funktioniert, war in dem Testlabor von denen, wie die alles ausprobieren und so weiter und so fort. Ja, Farben. Ja,
ich denke mal, das ist dann auch einer deiner großen Assets, nicht, dass du um den grundsätzlichen Aufbau eines solches Schuhs Bescheid weißt.
Ja.
Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, wenn Sohle ab ist und keine Ahnung, ob ich da was reinschmier oder nicht, ob mir der Schuh das wert ist. Aber ich wüsste nicht wirklich, was ich mache und was das dann an anderer Stelle bei dem Schuh bewirken wird.
Ja, das ist halt auch immer so ein Punkt, ne, was es wert ist. Meine Arbeitszeit kostet natürlich Geld, dadurch, dass ich fast alles in Handarbeit, also eigentlich nur Handarbeit mache, brauche ich dann für so einen Schuh dann auch gerne mal irgendwie 5 Stunden, also 5 Arbeitsstunden.
Das kannst du ja kaum bezahlen, gell?
Und das bezahlt dann irgendwann halt nur noch ein Sammler. So. Ne, der sagt so, alles klar, jetzt hier ist es mir jetzt egal, ob das 200 Euro kostet. Mach das trotzdem. Farben suche ich mir so zusammen. Ich habe einen präferierten Farbenhersteller, der leider aber nicht alle Farbtöne hat. Da muss ich manchmal ein bisschen ausweichen, weil ich ungern Farben zusammenmische.
Nein, du weißt nie, was rauskommt, gell? Das ist nicht reproduzierbar wirklich.
Genau, zum einen das. Wenn du es nochmal brauchst, weißt du nicht, ob du es nochmal so hinkriegst. Dann hast du irgendwie, entweder machst du zu viel oder zu wenig. Das ist ja auch so ein Punkt. Dann hast du halt zu wenig und musst den Farbton nochmal hinkriegen. Was unmöglich ist, das kannst du vergessen. Ja, aber wenn es darum geht, dass sie zum Beispiel eine neue Sohle brauchen, weil die alte halt total kaputt ist, dann läuft es fast immer auf eine Spendergeschichte hinaus. Das heißt, du...
Spendergeschichte?
Ein Spender, ja. Es ist wie ein bisschen wie
Lungentransport. Opferst einen anderen Schuh für
das
Schutzobjekt.
Genau, richtig.
Sohlentransplantation.
Was natürlich in einem Fall von so einem Sammlerstück halt schwierig werden kann, denn im schlimmsten Fall gibst du halt nochmal richtig Geld aus, nur für diesen Spender. Also ich bezahle das natürlich.
Das gute Ausgangsmaterial.
Und die wollen das ja dann auch so original wie möglich wieder haben.
Ja.
Und
wie ist denn das? Kriegst du da Support von den Herstellern selber? Also beispielsweise, ich habe ja den Adidas, hast du nicht gesehen, links, rechts, vor, zurück. Dass du dich an Adidas wenden kannst und sagst, habt ihr noch 5 Sohlen von dem Modell für mich in Größe 43?
Ich habe es noch nie gemacht. Hab's noch nie versucht. Aber ich kenne auch ein paar, gerade aus der, es ist ja Adidas, lasse ich gerade, aber gerade aus der Adidas-Szene kenne ich halt ein paar Leute, die das auch machen, restaurieren. Zum großen Teil für sich selber oder nur für Freunde. Mit denen bin ich aber auch, wir haben alle ein gutes Verhältnis miteinander. Und da gab es noch nie irgendwie die Möglichkeit, über den Hersteller Ersatzsohlen zu besorgen. Zumal diese Schuhe dann ja auch echt alt sind, ne? Die sind halt in der Regel 10 Jahre alt, mindestens.
Ja, ich meine, wir kommen ja aus der IT, Heike und ich, und da gibt's dann schon immer auch noch den berühmten Support oder den Ersatzteil-Garantiefaktor, ja, dass über einen gewissen Zeitraum bestimmte Ersatzteile lieferbar sein müssen. Aber das gibt's natürlich für Schuhe.
Was? Das gibt's ja auch immer weniger, die
wird nicht mehr.
Gewährleistung wird er so wahrgenommen. Okay, wir haben die Charge ist rum oder der Production Run, und dann kriegst du halt ein adäquates, eventuell besseres Ersatzprodukt.
Ja, 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 das ist eher B2B-mäßig bei größeren Installationen, dass du da. Aber wir sollten jetzt bei Schuhen bleiben. Hat mich einfach interessiert, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, aber das ist natürlich totaler Irrsinn bei der Vielzahl Modelle da draußen in allen unterschiedlichen Größen.
Ja, man muss
Ersatzsohlen bereitzustellen.
Ja, zum einen das, man muss halt auch dazu sagen, dass die jeweiligen Communities relativ klein sind. Also klar gibt es unendlich viele Leute, die Nike tragen, aber wer von denen braucht halt eine Ersatzsohle? Ne, die schmeißen die Dinger halt weg, weil es doch oft General Release-Modelle sind, also welche, die du halt in Masse in jedem Laden kaufen kannst.
Und holst dir halt ein neues Paar.
So, also diese Schnittmengen sind halt ziemlich klein. Und dann auch noch irgendwie auf 10 Jahre das irgendwie vorzulagern, macht ja auch keinen Sinn. Also ich kann das schon
vorziehen. Ja. Du brauchst tatsächlich einen Organspendeschuh.
Genau, also oft. Nicht immer, aber manchmal. Oft kann ich noch was retten tatsächlich. Dann fängt es zum Beispiel, ne, löse ich die Sohle komplett vom Schuh. Thema Adidas ist halt so ein Punkt. Da ist die Sohle dreigeteilt. Das heißt, du hast einmal die Mittelsohle. Wie gesagt, das ist das, was du halt von außen siehst. Dann hast du die Untersohle, also das Schwarze, wo du drauf läufst. Und dann hast du innen drin bei der ZX-Serie diesen gelben Torsion-Stab. Das ist dieses gelbe
Torsion. Ist ja ewig her, dass das rauskam, ja.
Ich erinnere mir, ja.
Ist ja auch so ein Punkt, ne? Woher soll denn Adidas wissen vor 20 Jahren, dass jetzt in 20 Jahren irgendwie Ersatzsohlen gebraucht werden.
Für irgendwelche Spinner, die seit 20 Jahren den Schuh tragen, ja.
Spinner in Deutschland, die seit 20 Jahren diesen Schuh anhaben, genau.
Also Spinner nicht falsch verstehen, bitte, sondern eher ambitionierte
User. Gerade die Adidas-Szene ist schon gesetzteren Alters, also.
Ja, aber wir reden immer von Adidas, das ist ja bloß exemplarisch für Pumas, Roos, Essex. Halt das,
was ich oft mache, von daher habe ich da natürlich auch die besten Beispiele draus. Ne? Mhm. Gibt natürlich auch viele andere coole Marken, Diadora zum Beispiel ist mega, mega gute Marke, falls euch das was sagt.
Ja, auch im Laufsegment, ne? Fußball.
Ja. Ja, oft kann ich aber noch was machen, dann muss ich den Schuh halt komplett auseinanderbauen, setze ihn wieder zusammen. Und dann bekommt der Kunde den so wieder zurück. Also in fast neu ist jetzt falsch, aber wieder tragbar, er hält wieder und er fällt nicht mehr auseinander.
Mhm.
Ja. So. Ist auch immer ein bisschen das, was man bekommt. Ne? Wenn dein Auto lauter Kratzer und Beulen hast, dann hilft eine Autowäsche ja auch nicht zwingend.
Wie empfindsam ist da der normale Kunde, wenn du sagst, Alter, das Ding hast du so geschrottet, da kann auch ich nichts mehr machen? Sind die da eher so, du eher offensiv oder eher einsichtig?
Einsichtig. Also ich hab, wie gesagt, bis auf das eine Mal, was ich vorhin angesprochen habe, habe ich nie Probleme mit Kunden gehabt. Auch wenn ich sag dann auch, sorry, entweder macht das jetzt hier, wir können das machen, macht wirtschaftlich aber keinen Sinn, weil die Restauration jetzt viel zu teuer ist und den Schuh gibt's vielleicht sogar noch zu kaufen. Also die sind alle mega verständnisvoll. Auch wenn ich sage, das kann ich so nicht machen, dann sage ich natürlich, musst du dir bitte, oder kann ich auch für den Preis nicht machen. Das kommt tatsächlich mal vor, dass Leute dann sagen, oh, kannst du nicht irgendwie das nicht für 100 machen, sondern für 50? Und dann denke ich, ich habe hier ein angemeldetes Business. Die Hälfte von dem, was du mir gibst, geht schon mal woanders hin. Und nicht in meine Tasche.
Da war was, ja.
Fair enough. An der Stelle, wie viel Hundekacke hattest du schon zugeschickt bekommen?
Nie, keine.
Das ist sehr ehrenhaft.
Also da ich ja selber einen Hund habe, bin ich tatsächlich der Einzige, der Hundescheiß in meine Wohnung kriegt.
Aber das ist eine spannende Frage. Der Normalkunde betreibt das eine Art Vorreinigung schon, dass die halt halbwegs nach was ausschauen? Oder ist das eher so, der macht's eh sauber, die können kommen, wie sie wollen?
Genau, also manchmal, manche schon, die bürsten den schon ein bisschen von unten ab, aber manchmal mache ich den, liefert DHL das Paket ja an und es rieselt schon raus. weil er irgendwie gerade vorher an der Ostsee am Strand war oder so.
Okay. Aber das ist dann halt eine Typenfrage, ne? Wer denkt mit, wer ist in der Hinsicht empfindsam und wer nicht?
Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja mein Job so, ne? Warum sollte ich jetzt irgendwie meine Schuhe nochmal sauber machen, wenn ich sie eh zu einem Schuhputzer schicke?
Schamfaktor.
Ja, das stimmt.
Nee, also ich glaube, ich würde sie grundreinigen und zusehen, dass sie noch ein bisschen nach was ausschauen, auch wenn sie restauriert werden, aufbereitet werden.
Okay, wenn sie aufbereitet bzw. restauriert werden, dann muss ich die auch meistens nicht putzen, weil die sind dann halt auch nicht dreckig, sondern da geht halt nur die Sohle ab, weil der Weichmacher raus ist nach 20 Jahren. Ne?
Ja.
Also was ich manchmal habe, ist tatsächlich, die können ja, sind jetzt über 16, ne? Ich habe ja vorhin ein paar Mal geil gesagt schon, ist Kotze.
Kiezkotze, KK.
Kiezkotze auch, ja. Speziell nach Silvester habe ich eigentlich immer so in der ersten Januarwoche jedes Jahr immer so 3, 4, 5 Paare.
Och,
wo die Kunden dann auch direkt sagen, ey, ja, ich habe fettes Silvester gehabt und mein Schuh sieht leider, und die sagen dann halt auch alle, also es hat bis jetzt auch noch keiner irgendwie still und heimlich mich damit konfrontiert, sondern ja, es ist leider ein bisschen was daneben gegangen.
Das heißt, in dem Fall musst du dann weniger putzen, sondern eher Geruchsbelästigung entfernen.
Meistens.
Ja, na, geht ja nur mit Putzen, ist ja klar. Das muss ja raus, der Müll.
Ich benutze Ozon, um Geruchsentfernung, also Geruchsbelästigungsgeruch zu entfernen.
Das ist spannend, aber das bringt uns jetzt sogar vielleicht in unser letztes Segment, das wir genannt haben, Tipps für den Alltag. Und Heiko, du hast da vorhin auch schon hingedeutet.
Thematisch, wie ist es denn mit der Geruchsbelästigung so generell? Hast du viele Stinkmauken dabei, die auch zurückkommen, oder ist es eher moderat?
Ganz, ganz selten. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass sie extra einparfümiert wurden.
Aber also, da sind wir wieder beim Charmefaktor von gerade eben.
Also stinkt wirklich selten.
Okay, cool.
Habe ich nicht so häufig. Und wenn, dann habe ich halt, ich habe so ein, das ist so ein Schuhtrockner, wie man den kennt, von Skistiefeln. Der kann die Schuhe trocknen und kann auch gleichzeitig Ozon erzeugen. Und damit mache ich dann die Geruchsbelästigung.
Ozon hatten wir in der letzten Folge auch schon. Aber da war es negativ. Böses O3.
Okay. Ja, nehme die Innensohle halt raus. Und die hat ja dann schon den größten Teil des Geruches, trägt die ja in sich. Und wenn die halt ordentlich geschrubbt ist, dann passt das. Um Geruchsbelästigung vorzubeugen, keinen Schuh an zwei aufeinanderfolgenden Tagen tragen.
La 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 la.
Schuhspanner benutzen, möglichst aus Holz. Das beugt, zum einen kann der Schuh dann besser trocknen, das heißt weniger Geruch. Und zum anderen behält der Schuh halt auch seine Form. Schuhspanner sollte immer eine Nummer kleiner als die Schuhgröße sein.
Aha, okay.
Sowas halt, ne? Dann kannst du halt schon mal.
Dass es nicht ausbeult. Also
genau.
Hashtag Form erhalten.
Damit es sich nicht so ausdehnt. Es gibt auch so kleine Zedern-Spansäckchen, wenn halt jemand ein bisschen feuchteren Fuß hat, die man sich dann reinlegen kann, damit das da die Feuchtigkeit rauszieht. Da gibt es immer so ein, zwei kleine Sachen.
Also, Natron? Hilft Natron? Habe gelesen. Natron ist gut gegen alles, unter anderem auch abends in Schuh rein, morgens ausschütteln, duftet wie Blumenwiese.
Kann ich dir nicht beantworten. Also Hausmittel bin ich raus. Ich habe ganz am Anfang schon ein paar Sachen ausprobiert, das jetzt noch nicht. Aber Natron so einfach aus dem Schuh rausschütteln, stelle ich mir jetzt auch
Irgendwie. Wieso ist doch Pulver?
Ja gut, aber mach das ja,
doch mal. Du schon mal gemacht? Drin, krümmt es doch, oder?
Ja, aber es bleibt ja auch kleben an der Innensohle, ne? Mach doch mal heute Abend.
Meine Schuhe riechen ja nicht. Ich habe dieses Problem nicht.
Also ich könnte mir schon vorstellen, viele Innensohlen sind halt so ein bisschen, ja, so, die sind halt nicht ganz glatt. Das ist ja meistens kein Leder. Und wenn du da halt so feines Pulver reinstreust, dann ist der Scheiß da halt drin. Mit Ausschütten ist da nichts gemacht, glaube ich. Egal. Habe ich nicht ausprobiert, kann ich den nicht beantworten.
Andere Frage. Schuhgeschäft kürzlich bot mir an, eine Vollimprägnierung in ihrer hauseigenen Imprägniermaschine für einen Aufpreis von 5 Euro, 4 Euro, something, ist viel besser als wenn ich mit meinem Imprägnierspray, was vielleicht 1 Euro mehr kosten würde, aber halt 5 mal imprägnieren könnte. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja.
Guter Deal? Macht Sinn oder?
Macht Sinn. So eine Maschine hätte ich auch gern, tatsächlich. nee, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, die machen da bestimmt irgendwie Druckimprägnierung oder sowas.
Ja, da sind wir wieder bei Nano-Beschichtung und all diesen marketinglastigen Schlagworten.
Es gibt diverse Arten von der Imprägnierung, jetzt abgesehen mal von dieser Geschichte. Also erstmal muss man eine Imprägnierung, man sagt immer alle 5 bis 7 Tragetage oder einmal
im Tag machen. Das ist ja jede Woche. Ups.
Ja, alle 2 Wochen, oder?
Also einmal im Monat, alle 2 Wochen so, je nachdem, wie du den Schuh halt nutzt.
Ja, jeden Herbst mache ich das normalerweise.
Ja, das ist, ich meine, der Schuh wird ja auch getragen. Ja, das reicht eben nicht. Du musst es halt öfter machen, weil damit es auch was bringt. Von daher ist die 5 Euro mit dieser Druckimprägnierung zwar ganz cool und den Preis finde ich auch absolut gerechtfertigt und angemessen. Aber du musst halt nach spätestens 2 Monaten dann irgendwie nochmal wieder ran. Musst du regelmäßig machen, sonst bringt's nicht. Bringt's nix. Und dann gibt's halt diese Nanosprays, die legen sich halt wie so eine Haut über den Schuh und dann gibt's aber auch welche auf Wasserbasis, die bevorzuge ich. Denn so kannst du, die haben meistens ein Pumpspray, sind in der Regel biologisch abbaubar. Du kannst,
ja, dann hilft das doch nicht.
Doch, das zieht ins Material ein. Es zieht ins Material ein und legt sich nicht wie so eine Haut drüber und wirkt genauso. Und du hast halt diese ganze Aerosol-Scheiße nicht in der Wohnung.
Ja.
Oder auf dem Balkon. Es stinkt ja auch.
Wobei mein Imprägnier-Aerosol gerade mein nachgelagertes Problem ist. Aerosole, schönes, großes Schlagwort gerade.
Nein, heute nicht.
Nein. okay. Imprägniersprays Preisspanne gibt's ja von very affordable bis hin zu huiuiui. Macht huiuiui mehr Sinn?
Nee. Huiuiui macht nicht zwingend mehr Sinn. Ich benutze sowohl als auch, also zum einen das auf Wasserbasis, aber auch als Spray. Kannst du für 4 Euro die große Pulle in der Drogerie kaufen. Ist das gleich wie für 15 Euro vom Markenhersteller.
Das da ist schon mal. Da wir ja unabhängig sind, hast du da irgendeine Markenempfehlung, was das angeht?
Ich kaufe immer, wir haben hier Budni, also Budnikowski, die Drogerie, und da kaufe ich immer das Imprägnol einfach. Das kannst du genauso mitnehmen. Und dann wird der Schuh imprägniert, also nach jedem Reinigen musst du ihn ja sowieso imprägnieren. So eine Grundimprägnierung mit dem Spray geht halt in der Regel so. Du imprägnierst ihn, lässt ihn eine halbe Stunde stehen, imprägnierst ihn nochmal, lässt ihn noch eine halbe Stunde stehen, machst es dann nochmal und dann ziehst du ihn am
die Buddel leer.
Dann ist er fit. Ne? Also du kannst ihn jetzt auch nicht imprägnieren und dann direkt rausgehen. Das bringt es auch nicht.
Ja, okay.
Einleuchtend. Weil er meistens auch noch feucht ist.
Und zieht also habe ich mit 4 bis 5 Euro quasi den gleichen Effekt wie im High Performance Imprägnierungsapparat beim Schuhgeschäft.
Behaupte ich jetzt mal, ja.
Mhm. Okay. Noch eine Frage in eigener Sache. Ich habe ein paar helle Wildleder-Sneaker. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, was kommt, wenn ich dir verrate, dass ich Jeansträger bin.
Oh ja.
Er kennt das nicht.
Jeansbleed.
Jeansbleed heißt es?
Ja.
Aber wir reden von dem schicken blauen Rand, der sich schön abzeichnet auf den Schuhen.
Wildleder ist ja prinzipiell, wird das ja jetzt, werden gerne alle Rauleder als Wildleder betitelt. Dass das echtes Wildleder ist, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Okay, dann habe ich
Rauleder. Die Wildlederoptik.
Das ist ja nicht von einem Wildtier, höchstwahrscheinlich.
Oder jetzt gehen wir aber hier halt deutlich Meter. Junge, okay. Also dieses nicht glatte Material.
Es hat sich eingebürgert, Wildleder zu sagen. Also Rauleder, sagen wir es mal so. Kannst du, scheuen sich sehr viele Leute vor, kann man mit einem anständigen Sneaker-Reinigungsmittel ganz normal leicht feucht sauber machen. Und dann geht's zum großen Teil auch weg.
Lappen und Wasser langt nicht.
Lappen und Wasser langt nicht. Und wie ich eingangs schon auch erwähnt habe, die Sneaker-Reinigungsmittel kannst du halt bei fast allen Materialien verwenden. Viele scheuen sich immer davor, Rauleder sachfeucht zu reinigen. Das geht aber durchaus, wenn man ein paar Sachen, gewisse Dinge beachtet.
Also ich meine, Plan A wäre natürlich, das Ding zu dir zu schicken, aber wenn gerade die Post so weit weg ist, kann man es auch mal.
Kannst du halt selber machen, wenn du halt den entsprechenden Reiniger und eine Zahnbürste da am Start hast, dann passt das.
Jetzt denke ich mal in meine Kindheit und Jugend zurück und erinnere mich, wie meine Mom früher mit einem Rauleder, Wildleder, Radiergummi an irgendwelchen Wildlederschuhen rumgerubbelt hat.
Ja, und, super. Das wäre dann die trockene Version. Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Gummis, die sind härter, manche sind weicher. Muss man ein bisschen aufpassen, wie du es schon sagtest, dass man nicht rumrubbelt. Denn bei manchen Schuhen ziehst du dir halt schön die Fasern raus. Und dann darfst du hinterher mit einer Nagelschere nochmal ran und die wieder zurechtschneiden.
Ja, ich erinnere mich an sehr durchwachsene Ergebnisse damals.
Ja, nee, wenn man das ein bisschen geübt hat, geht das tatsächlich sehr, sehr gut. Und ist halt auch eine schonende Reinigung, wenn man, wie gesagt, man darf nicht zu doll rubbeln, also nicht schrubben, sondern ein bisschen auf den Floor achten, mit leichtem Druck, nicht zu doll. Ja, also Schuhe putzen hat auch viel mit Geduld zu tun. Also man muss auch echt manche Sachen halt 3, 4, 5 Mal machen und den Schuh dann irgendwie dazwischen eine Stunde Pause geben.
Also es bietet sich eine Kombi mit dem Netflix-Abo an.
Das hört sich süß an.
Ich höre immer...
Du musst auch eine Pause gönnen.
Ich höre nebenbei immer Hörbücher.
Den Gadgetfunk-Podcast.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau. Ist auch so ein bisschen... Ja, ich mache das halt alleine. Und deswegen hat Corona mich jetzt zum Beispiel so gar nicht geschockt mit Homeoffice, weil ich das gewohnt bin, alleine zu arbeiten.
Alleine in deiner Werkstatt wie Meister Eder ohne Pumuckel.
Genau.
Oder Schuhmuckel.
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 Oh, das ist auch ein netter Name für einen Schuhladen eigentlich. Schuhmuckel.
Ja, du, also geile Geschichte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Also hast du noch Fragen, Heiko?
Ich denke, ich kann alle Fragen, die mein Freund mir mitgegeben hat, jetzt mal soweit beantworten für seine Käsemauken. Und höchst interessant. Das ist, glaube ich, eine kleine, aber sehr eingeschworene Community an Liebhaber und vor allem für die ältere Modelle an Sneakern. Das ist höchst interessant, was da los ist. Und welcher Markt sich da auch entwickelt hat, auch für sinnvolle Dienstleistungen, die wir an Danielos Beispiel sehen. Und super. Also ich fand die Idee ja zumindest damals erzählt, das ja eh schon immer ganz nett und finde es toll, was sich da für dich daraus entwickelt hat und hoffe dann natürlich, dass es wirklich auch weiterhin in die richtige Richtung geht. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, euch davon auch ein bisschen partizipieren zu lassen, hat der Daniel uns, glaube ich, auch noch was mitgebracht.
Ja, stimmt. Ihr bekommt nämlich jetzt einen Gutscheincode, den werden Carsten und Heiko bestimmt auch noch irgendwie schriftlich festhalten.
Aber sowas ja, von.
Und mit dem Gutscheincode auf den Namen Gadgetfunk bekommt ihr Gadgetfunk heißt das. Ich sage immer Gadgetfunk. Oder Gadgetfunk?
Anyhow you want it, auf jeden Fall mit U hinten.
Ja, okay, Gadgetfunk. Gutscheincode Gadgetfunk, gültig bis zum 30.06. diesen Jahres. Und damit bekommt ihr 20% auf egal, was ihr auf meiner Webseite bucht.
Und jetzt nutzt die Gelegenheit nochmal, hau nochmal deine Kontaktmöglichkeiten raus. Wo findet man dich?
www.sneakercleaner.de, wenn ihr nicht aus Hamburg kommt. Ansonsten findet ihr mich in Hamburg, Barmbek Süd, einfach über Google. Ansonsten seht ihr auf meiner Webseite, steht auch meine Telefonnummer sogar, könnt ihr mich sogar anrufen, mir per WhatsApp schreiben und nachfragen, was man wo machen kann.
Und der Folgetipp ist natürlich dein Instagram-Account Sneakercleaner bei Insta.
Genau, sneakercleaner.de.
Nee, und ohne Flachs, Leute, schaut euch das an. Das sind echt beeindruckende Vorher-Nachher-Szenarien, die der Danilo da online gestellt hat.
Ja, das stimmt. Ich bin oft auch sehr selber überrascht.
Ja.
Es kommen manchmal echt Schuhe, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich hier selber mal gespannt.
Challenge accepted.
Challenge. Danke, Heiko.
Erster.
ja, geil. Cool.
Männers.
Sehr gerne.
Ist das eine runde Geschichte. Gönnt euch den Gutscheincode da draußen, nutzt die Dienstleistung. Wer putzt schon selbst gern Schuhe? Wenn es draußen jemand gibt, der das vielleicht besser kann.
Ja.
Und daher für ein schmales Entgelt. Vielleicht haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was kostet denn, ich vergleich's mal mit klassisch Autowäsche. Du fährst in die zur Waschstraße, da gibt's dann einmal normal waschen mit Unterboden und mit Kranzpolitur in verschiedenen Preisstufen. Wo fängst du bei dir an mit einer Schuhreinigung?
Das geht bei mir bei 25 Euro los. Die Reinigung, also ich biete 3 Reinigungspakete an, einmal 25, einmal 35 und einmal 45 Euro. Und die unterscheiden sich so ein bisschen in den Inhalt, was ich damit mache, dann mit dem Schuh. Da ist aber auch immer schon der versicherte Rückversand mit drin.
Oh, das ist nice.
Ja, 25 Euro, man kann das ganz normal online buchen, kann mit PayPal, Kreditkarte, Überweisung, was du willst, bezahlen. Und dann gibt's auf der Webseite halt noch, kannst auch einen Express-Service buchen, weil normalerweise sage ich immer, ich brauche immer so 8 bis 10, 12 Tage für eine Reinigung, also bis der Schuh dann wieder bei dir ist. Wenn du es wirklich dringend haben willst, dann mache ich es dir auch innerhalb von 48 oder 24 Stunden. Da musst du natürlich drauflegen dann, weil ich dann vorrangig vor allen anderen Schuhen behandle. Und dann gibt's halt noch so ein paar Restaurationsangebote auf der Webseite. Die kann man aber auf der Webseite nicht direkt buchen, sondern das ist immer so ab. Das ist immer ein sehr individueller Service. Also da muss man echt gucken, okay, bitte schreib mir doch einfach eine Mail oder schick mir Bilder per WhatsApp oder Instagram.
Dass du den Aufwand abschätzen kannst.
Genau.
Ne? Also ja, macht Sinn.
Ja, fair enough, ja.
Man muss ja auch, ich muss auch meine Miete zahlen und wie gesagt.
Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Dienstleistungen soll auch entsprechend entlohnt werden. Also da kommen wir auf eine andere Metaebene. Das ist nämlich auch ein häufiges Thema für Selbstständige, hinter der eigenen Monetarisierung zu stehen.
Ja.
Und zu sagen, das ist der Dienst und der kostet so und so viel und peng aus.
Ja.
Viele gerade Selbstständige sind da sehr reluktant, was Preisverhandlungen an. Aber ganz, ganz anderes Metathema. Nee, also nochmal, und wer sparen will, mit dem
bezahlt wird, ne?
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt auf Insta irgendwie Posts mache oder Social Media Kram, das sehen ja dann viele Leute nicht. Das kostet ja auch Zeit. Das glaubt man nicht, wie viel Zeit das kostet.
Ja, die ganze Aufbereitung im Vorfeld, Texte, Hashtags etc., das ist ja nur ein Bild, ne? Aber steckt ganz schnell eine Stunde und länger dahinter.
Genau.
Ja, Funk, super Geschichte.
Gibt's 20% Rabatt. Auf einige Reinigungen habe ich sogar sowieso schon Mengenrabatt. Ne? Also hier macht Sinn zu überlegen, vielleicht im Freundeskreis auch zu sammeln oder in der Family, dass man nicht nur ein Paar schickt, sondern vielleicht 5 Paare. Da spart man bei manchen Angeboten bei mir auch noch.
Okay, das ist doch nice. Das ist doch nice. Und ja, dann würde ich mal sagen, Dankeschön, Danilo, für deine Zeit und für den sehr interessanten gerne. Einblick in diese, oh, möchte ich sagen, Nischengeschichte, aber in diesen nicht immer so präsenten Bereich des Dienstleistungsgewerbe.
Ja, gerne. Sieht man ja auch sonst nicht.
Ja,
ich danke für deine
Zeit. Ich denke, bietet. Weil wir dir Mikrofon verpasst haben, werden wir dich auch nochmal zum Follow-up in ein paar Wochen einladen, wenn du Bock drauf hast. Ne?
Ja, gerne. Vielleicht gibt es Neuigkeiten dann.
Ja, seid gespannt. Nutzt den Gutscheincode, wie Carsten schon gesagt hat. Alle nötigen Informationen dann nochmal in den Shownotes. Und, oder auf Facebook, Instagram, whatever. Und lasst den Daniel auf Insta und Facebook auch. Und like da, freut er sich. Wir uns natürlich auch.
Genau. Okay. Also, danke euch.
Schönen danke Abend.
Euch. Tschüss. Ciao. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.